Mehrwert-Insights. Smalltalk for Big Business.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat lade ich spannende Unternehmerpersönlichkeiten zu mir an meinen heimischen Küchentisch ein. Bei Kaffee, Tee und Hamburger Gebäck plaudern wir über das Kurvendiagramm des Unternehmerlebens mit all seinen Auf und Abs, mit kleinen Anekdoten und großen Erkenntnissen. Herzlich willkommen, Dr. Hilde Mohren, Coach für Leadership mit den Schwerpunkten menschliche Transformation und Konfliktmoderation. Toll, dass du da bist, Hilde.
Ja, ich freue mich über die Einladung.
Super. Ich möchte gleich mit dir tief einsteigen, weil du hast eine Menge in deinem Gepäck mitgebracht, was super spannend sein kann, an Herausforderungen, ein Werdegang, wie man aus einer wirklich starken Position aus einem Konzern, also aus einer Position heraus mit einem sehr hohen Ansehen, sehr hohen Managementfaktor, sich für einen anderen Weg entscheidet. Magst du mal kurz ein bisschen was davon erzählen, wie es dazu gekommen ist? Damals war es ja, sagen wir mal, ich glaube, du hast mir gerade erzählt, 2008 bist du ausgestiegen aus dem Konzern. Und erzähl doch mal, was dich dazu getrieben hat.
Ja, eigentlich hat das Ganze schon sehr viel früher begonnen, so um die Jahrtausendwende, also um die 2000er-Wende, Millennium-Zeiten. Das ist eigentlich etwas, das ich erst in der Rückschau beschreiben kann oder verstehen kann. Vieles davon ist unbewusst abgelaufen. Ich habe sehr gerne dort gearbeitet in diesem Job. Ich habe nach Studium und Promotion als BWLerin dann bin ich eingestiegen als Vorstandsassistentin in ein Programm für Nachwuchskarriere, erste, zweite Führungsebene, und wir haben sehr viele spannende Ausbildungsbausteine gehabt. Wir waren eine tolle Truppe von Mitassistenten und Assistentinnen. Die Vorstände haben sich sehr viel Mühe gegeben, uns auch zu supporten als Mentoren, und es gab Kaminabende und so weiter. Die Jobs waren sehr, sehr spannend, die wir hatten. Natürlich haben wir viel gearbeitet. Und ich habe gerne dort gearbeitet, und ja, ich glaube, gestartet, der erste Moment war, ich habe für die damals Colonia, bevor das AXA wurde, nach einem Merger, habe ich einmal so eine Co-Coach-Rolle, nannte sich das. Die Vorstände waren Coaches für jeden Standort, die wollten ein bisschen unternehmerisches Denken in ihre Organisation bringen. Und da habe ich so diese Rolle bekommen, für einen Standort das Coaching zu übernehmen. Wir sind dafür ein wenig auch ausgebildet worden. Es war so ein erstes Schnuppern, und das hat mir sehr viel Freude gemacht, mit der Leitung des Standorts zu arbeiten. Und später war es dann so, dass ich gemerkt habe, ich habe so ein großes Ausgründungsprojekt geleitet, dass ich saß mit meinen Teilprojektleitern abends nach Feierabend und habe sie, heute würde man sagen, gecoacht. Damals war das noch nicht so inflationär, dieses Wort, oder eher unbekannt. Und so ist das entstanden. Wirklich so die letzte Zündung ist gekommen, als ich selber mir Begleitung gesucht habe. Weil ich gemerkt habe, ich möchte einfach meinen Weg noch mal so ein bisschen beleuchten, wissen, wo will ich hin im Leben. Und da ist dann.
Jetzt hast du ja gerade auch angesprochen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Jetzt hast du gerade angesprochen, Coaching war damals, also jetzt reden wir von vor über 20 Jahren in etwa, noch nicht so ein Begriff. Es war, also wie nannte man das damals?
Hat
man
also es war in USA war es schon aber hier in Deutschland war es noch sowas für, wenn die Top-Etage ganz hinter verschlossenen Türen und sehr, also es war noch nicht wirklich in aller Munde. Also der Begriff war, denke ich, schon der gleiche, aber es war wirklich etwas, was rar war und auch nur ganz wenigen Menschen zugeordnet wurde oder ermöglicht wurde, und es wurde auch nicht groß drüber gesprochen. Also mein damaliger Coach, der leider schon verstorben ist, ein wunderbarer Kollege, der hat damals gesagt, die Politiker und Vorstände, die parken ihr Auto, also kommen mit Chauffeur, parken ihr Auto 3 Straßen weiter, obwohl an seiner Tür wirklich nur der Name stand. Und also es ist ihnen peinlich, sozusagen zum Coach zu gehen.
Okay, also mit diesem Bild, da kommst du her, aus dieser
da
Zeit mit
her,
dem Coaching.
Genau.
Und hast dich dann als Frau muss man, darf ich auch mal dazu sagen, in einem Konzern auf dieser Ebene nur mit Führungskräften, Vorständen und so weiter zu tun habend, für einen ganz anderen Weg entschieden. Da waren, wie du auch schon eben angerissen hast, auch ein paar Dinge, die dafür verantwortlich waren. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, mhm. so eine Entscheidung, das entwickelt sich ja mit der Zeit. Und manchmal sind ja auch persönliche Dinge, die auch so ein, oder private Dinge, die auch so einen Anlass bieten können. Manchmal sind es berufliche Dinge. Was waren das so bei dir für so weitere Eckpfeiler, wo du gesagt hast?
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch beruflich war es, ich habe ja einen sehr, sehr guten Draht zu den Vorständen gehabt und auch als Frau damals noch die Meinung vertreten, Quote brauche ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, ich werde benachteiligt. Ich hatte das Gefühl, der Himmel ist offen. Also das war es nicht. Das war jetzt nicht dieser Frust. Heute sehe ich das ein bisschen anders mit der, dass Frauen gefördert werden müssen, damit wir irgendwann Mixed Leadership haben. Damals war es in der Tat so, dass ich eher gemerkt habe, aus dem Fachbereich heraus, ich war ja nicht HRler, sondern Fachbereichler im Industriekundengeschäft, ist es schwierig zu entwickeln, Transformationen zu ermöglichen auf der menschlichen Ebene und da einzugreifen. Oder so ein bisschen dieses, der Ruf war im eigenen Stall. Ich habe das natürlich erwägt, dass ich innerhalb des Konzerns vielleicht in HR-Bereich wechsle oder, aber irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Ich hatte immer wieder so Aufgaben von Vorständen, mit Vorständen, in kleinen Teams auch Dinge anzuschauen. Was läuft denn hier falsch oder wo ist denn hier, also eigentlich schon Themen, die ich heute ganz offiziell begleite, mit denen ich heute mein Geld verdiene. Es war allerdings immer, es gab dann immer andere Themen, die wichtiger waren, oder es wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und wie gesagt,
wie das geparkte Auto.
Ja, so ein bisschen.
Drei Straßen weiter.
Also das war sicher ein Aspekt. Und der zweite Aspekt war ein persönlich einschneidendes Erlebnis. Mein Vater ist 1996 an Knochenkrebs erkrankt und bin sechs Wochen später gestorben. Und das war sicherlich in der Rückschau. Damals war ich erstmal, habe ich funktioniert, bin einen Tag nach der Beerdigung dann, also ich war sehr, sehr eng dran, habe ihn sehr nah begleitet, habe auch gemerkt, mir ist im Moment mein Job mal kurz egal, was nicht selbstverständlich ist bei einem 12- bis 14-Stunden-Job als Assistent und mit viel Verantwortung. Und danach bin ich einen Tag nach der Beerdigung wieder arbeiten gegangen und war gefühlt feucht fröhlich. Also ich habe das Gefühl gehabt, ja, das ist meine Trauerbewältigung. Ich habe also quasi nicht getrauert, habe meine Gefühle weggeparkt und funktioniert. Und so ein halbes Jahr später hatte ich ein Führungsseminar und dort ist zum ersten Mal so mir klar geworden, da könnte doch noch was sein. Und das war der Beginn einer längeren Reise an Ausbildung und an mich mit dem Thema, wir sind nicht nur Kopf, wir sind auch Gefühl, auseinanderzusetzen. Und ich denke so in der Rückschau, das war sicherlich auch ein Aspekt, der dazu beigetragen hat, diese Menschseite, also schon früh zu erkennen, zu einer Zeit, wo das noch nicht so in der Gesellschaft gelandet ist, dass es nicht nur gute Ausbildung auf der intellektuellen Ebene braucht, sondern ein bisschen mehr.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Bist du da auch der Auffassung, dass Persönlichkeitsentwicklung die absolute Voraussetzung ist für einen guten Coach, also um ein guter Coach zu sein?
Also auf jeden Fall sich mit den eigenen Themen beschäftigen. Also bevor ich nach draußen gehe, darf ich erstmal nach innen gehen. Und das ist auch etwas, wo ich sagen würde, heute mit 20 Jahren Erfahrung, ich würde immer erstmal prüfen, ob jemand die Grundvoraussetzungen mitbringt, so einen Job zu handeln und auch bereit ist, ja, in die eigenen Keller zu schauen, bevor sozusagen ja so eine Rettermütze aufgesetzt wird und an anderen rum experimentiert wird.
Die Rettermütze finde ich gut. Wow, okay, also das ist echt ein tief einschneidendes Erlebnis und eine Erfahrung, wie du schon sagtest, die sich auch über einen längeren Prozess hinwegzieht, wie es ja eigentlich auch du mit deinen Kunden tust. Also auch da verkaufst du nicht ein Coaching, was mal eben so in kurzer Zeit zu bewältigen ist, sondern es ist ja immer einem längeren Zeitraum geschuldet, sich auch diesen Raum zu geben, sich entwickeln zu können, sacken zu lassen, weiterentwickeln zu können. Das sind ja auch Schübe, die da stattfinden. Ich habe mal einen sehr guten Coach gehört, also eine richtige Persönlichkeitsentwicklung, ein richtig gutes Coaching, das bedeutet immer 9 Monate. Es ist immer wie ein Rebirth. So.
Das ja. ist auf jeden Fall.
Das kam übrigens von Gigi Sage, um das mal kurz anzumerken.
Ah, ja, genau. Ja, ich dachte jetzt Tony Robbins hätte ich jetzt auch erwartet. Aber ja, es ist einfach so, klar, ich kann auch mal ein Thema haben mit meinem Mitarbeiter, mit meiner Kollegin. Und dann geht das ganz schnell in einer Session. Aber wenn es um Entwicklung geht, dann ist es ein Transformationsprozess in der Regel. Und dann ist das nichts, was ich so mal eben schnell mache. Und das ist ja das Spannende. Viele glauben, sie können die Abkürzung gehen. Also intellektuell für kluge Menschen etwas zu erfassen, das geht ziemlich blitzschnell. Und die Kunden, die ich begleite, sind in der Regel ja schnell denkende Menschen und haben das sehr schnell erfasst, wenn du ihnen was sagst. Das ist dann aber nicht unbedingt integriert oder gelandet. Das braucht dann schon ein bisschen länger. Und dann kommt es eben an eine Ebene tiefer. Ne, dann bin ich nicht mehr nur im Kopf und bei Modellen und mentalen Landkarten, die ich sehr wertvoll finde. Aber die sind für mich ein Einstieg. Ne? Und insofern gebe ich dir recht.
Was hast du denn, also wo sagst du für dich, das war, du hast ja deine Entwicklung vollzogen, du hast ein Angebot geschaffen, du hast auch was ganz Wertvolles anderes erzeugt, nämlich ich habe es jetzt mal eben gerade für mich etwas formuliert, so als 360-Grad-Coaching im Sinne von die Kopplung von Verstand und Gefühl. Wie würdest du das bezeichnen? Also liege ich da so ein bisschen richtig mit meiner Formulierung oder ist das zu oberflächlich?
Ich benutze Konzepte, mentale Konzepte, wie jeder andere auch oder die meisten von uns. Und es ist gar nicht so sehr relevant, ob das jetzt das eine richtige Konzept ist, sondern es ist ja eigentlich nur eine Anschauungsmöglichkeit. Deshalb für mich sind Gefühle etwas aus dem Hier und Jetzt, während Emotionen sozusagen unverarbeitete Gefühle aus der Vergangenheit für mich sind. Das ist auch eine Definitionssache. Und ich betrachte es so, dass wir als Menschen zeitgleich in 4 verschiedenen Körperwelten sind. Also wir haben diesen physischen Körper, der etwas benötigt, um zu funktionieren. Ohne Schlaf, ohne Bewegung, ausreichend Nahrung, Getränke, würden wir keine guten Leader sein oder Leaderin. Und dann haben wir natürlich einen intellektuellen Körper, der braucht auch Nahrung, Konzepte und Ideen und so weiter. Und dann gibt es einen Emotionalkörper und der hat eben Gefühle. Und was sehr oft vernachlässigt wird in Unternehmen, was zum Glück jetzt so ein bisschen erkannt wird mittlerweile, ist, dass dahinter ganz viel wertvolle Energie steckt, hinter den Gefühlen. Also es wurde vorher immer so ein bisschen aus meiner Sicht am liebsten nicht fühlen. Die Gefühle hören da nicht hin. Ich höre oft von Kunden auch, dass sie sagen, ich bin zu emotional. Mhm. Und Menschen sind emotionale Wesen. Also, ne, und da fällt mir so das Beispiel ein, wenn du auf dem Spielplatz bist. Jeder von uns hat Kinder auf dem Spielplatz erlebt, egal ob sie selber Kinder haben oder nicht. Und kleine Kinder können das noch. Ne? Mhm. Die leben ihre Gefühle so im Moment aus. Ja, wenn da der Sandkuchen kaputt geht, dann ist aber wirklich entweder Rambazamba, wenn jemand anders den zerstört hat oder Traurigkeit. Mhm. Ne? Wut oder Traurigkeit, das kann ganz schnell wechseln. Oder wenn Papa, Mama, Tante, Onkel zum Mülleimer gehen und irgendwie ein Stück Papier wegschmeißen und das Kind sieht, also verliert dich aus dem Sichtfeld, dann kann ganz schnell Panik entstehen. Oh Gott, wo ist meine Mami oder mein Onkel oder meine Tante? Und was in diesen kleinen Wesen passiert, denn die dann ja auch ganz schnell wieder strahlen können, weil sie ein Blümchen gefunden haben oder eine Kugel oder irgendwas, das haben wir Erwachsenen auch, nur dass wir das, ja, man hat uns das eigentlich schon in Schulzeiten abtrainiert. Ne? Da hieß das dann Angsthase, Pfeffernase. Wir kennen
Ich vermisse das auch sehr, muss ich dir sagen. Mhm. Also diese Freude zuzulassen und auch zu erleben, also selber sie auszustrahlen, das fällt mir jetzt leicht, wenn ich mich freue. Natürlich nicht in jeder Situation. Es gibt auch für mich Situationen, wo ich mich gehemmt fühle. Mhm. Aber auch das entgegenzunehmen, beziehungsweise ich erkenne das ja auch von meinem Gegenüber. Wenn wir jetzt so eine Netzwerkveranstaltung mhm. haben, so wie wir jetzt ja gerade hatten, Salon Emma Roth beispielsweise. Mhm. Ich sag mal so, man könnte sagen, die sind schüchtern erstmal oder ein bisschen zurückgenommen und so weiter. Aber es gibt so viele Situationen, die einfach super lustig sind. Mhm. Und einfach mal aus sich herauszukommen und einfach mal laut zu lachen oder auch genau. leise zu lachen, je nachdem, wie der Mensch halt tickt, ja. Aber dieses Lachen einfach mhm. mal so zuzulassen genau. und diese Freude oder auch dieses Genießen oder auch mal so, dieses sich zurücklehnen können und mal entspannt zu sein oder mhm. mal abzuschalten, einen kleinen Augenblick, was Kinder ja auch so gut können, wie genau. du es gerade so erwähnt hast, das beobachte ich dann auch in so einer Runde und das ja. finde ich, oder auch in Geschäftsgesprächen und es ist so, in Einzelgesprächen kommt es mal öfter vor, dass ich sag mal so nach einer gewissen Stunden- oder Minutenanzahl so eine Entspannung einsetzt und dann je nachdem, wie man auch selber irgendwie miteinander dann sich matcht, irgendwie läuft das dann auch irgendwann und es wird entspannter und, mhm. und lustiger oder gelockerer, sagen wir mal. Ja, aber es wäre schon schön, wenn, was gibt es da? Hast du da irgendwie, sag ich mal, abgesehen natürlich, dass du coachen würdest, hättest du so einen spontanen Ratschlag was oder Tipp oder eine Idee oder einen Hinweis, wo du sagen würdest, Mensch, das würde ich doch gerne mal reingeben in die Welt.
Also ich arbeite eigentlich immer mit Möglichkeiten, das ist wie so ein Buffet, das mhm. stelle ich hin und dann kann sich jemand was nehmen, wenn er denn möchte oder sie. Und da würde mir sofort was einfallen. Also der Punkt ist ja einfach der, bin ich dann in Kontakt mit mir selber. Ich kann ja nur wirklich fröhlich sein oder jetzt übersetzt in meiner Sprache Freude empfinden, also echte Freude, die dann auch wirklich sichtbar wird. Also nicht dieses Mundwinkel hoch, aber Augen voller Trauer. Oder mir geht's gut und der Mund zeigt schon, da ist alles andere als gut. Das ist angespannt, so wie du es beschrieben hast, ne? Das setzt voraus, dass ich in Kontakt bin. Also wenn ich in Kontakt mit all meinen Gefühlen bin und das erlaube und auch selber die Instanz bin, die entscheidet, was fühle ich denn hier gerade, dann kann ich auch in die echte Freude gehen, wo die Augen mitlachen und wo der Mund nicht verkrampft ist, sondern ganz entspannt hochgeht und wo auch die ganzen Lachfältchen mal zum Vorschein kommen. Wenn ich natürlich mal dran denke, waren vorhin beim Spielplatz bei der Situation, dieses kleine Kind, du sagtest, die Kinder sind so noch, die meisten zumindest, wenn sie nicht schon eingeschüchtert wurden, ne? Und dann kommen die Systeme, das Schulsystem, manchmal fängt das schon im Kindergarten an, dass Kinder dann, die vorher unbeschwert war, sehen, jetzt muss ich aber so oder so, ansonsten ist das hier nicht gewollt. Und wenn ich in der Schule immer beigebracht bekomme, bitte stillsitzen oder Strafarbeit schreiben muss, weil ich vielleicht gezappelt habe oder zu laut gelacht, dann trainiere ich mir das quasi ab. Und so ähnlich geht das ja weiter dann im professionellen Job, ne? Also die meisten Gefühle werden als negativ bewertet. Das wird auch sehr oft noch gesagt. So denke ich zum Beispiel nicht. Weil wir alle, ja, vielleicht das ein bisschen verdrängen wollen. Und die Freude ist so ein bisschen okay, aber nicht zu viel. Sonst hat die Dame oder der Herr vielleicht nicht genug zu tun. Da müssen wir da mal ein bisschen Arbeit hingeben. Ne? So. Also so, das ist nicht überall so zum Glück, aber das ist so ein bisschen, was so wabert. Und wenn du
bist wohl nicht ausgelastet.
Ja, so ungefähr, genau. Ich bin ständig nicht ausgelastet anscheinend, wenn das stimmt. Das ist eben ein Glaubenssatz, ne? Und
schlimm, nicht?
Also ja, wirklich. Das ist traurig. Und deswegen.
Aber wir haben das alle schon mal gehört.
Ja,
deswegen kam es mir spontan. Ja.
Also das ist so, ne, ich sag mal von 10 Coachings 9-mal ein Teil, ne? So, dass ich merke, die Menschen kommen, das sind gestandene Menschen und die haben ein bisschen wie verlernt zu fühlen oder in Kontakt zu sein mit ihren Gefühlen. Und ja, der erste Schritt ist, sich das wieder zu erlauben und selber die Hoheit darüber zu haben. Wie geht's mir hier gerade? Ne? Das überhaupt wahrzunehmen und nicht eine Rolle zu spielen und zu sagen, gut, ne? Ich drück das alles weg. Und im Zweifel vielleicht auch rauszugehen erstmal. Ich sage dann oft, gehen Sie doch zur Toilette, das darf jeder. Wenn sie das Gefühl haben, das überwältigt mich gerade. Ne? Das ist ja so. Dann sitze ich im Meeting. Ich spüre vielleicht, weil ich so ich sage mal, gefühlstaub geworden sind. Die Taubheitsschwelle ist hoch. Ich spüre vielleicht, da ist, ich nenne es mal Störgefühl oder so ein Grummeln im Bauch, sagen Kunden oft. Aber ich weiß gar nicht, was ist das hier gerade? Und da einfach erstmal überhaupt nur wahrzunehmen, innezuhalten, kurzen Stopper einzulegen und sich das zu erlauben.
Ich habe mal von einem, von einer auch eben besagten Gigi Sage, kann ich noch mal was anderes zitieren, fällt mir da genau dazu ein, was du sagst. Sie sagt, es ist so wahnsinnig wichtig, sich das Happy Baby wieder zurückzuholen. Also be a happy baby heißt nichts anderes genau als das, was du beschrieben hast. Also aufgrund der Konditionierung, die wir nun alle vollzogen haben, so ist es eben. Mhm. Ja, aber man kann sich das wieder zurückholen. Mhm. Man kann diesen Zustand wieder zurückversetzen, dieses Urvertrauen auch anreichern, das, mit dem wir auf die Welt gekommen sind und daran wirklich aktiv arbeiten. Mhm. Ich glaube, das wissen die wenigsten Menschen. Die denken, sie bearbeiten eine kleine Phase oder eine Problemstellung oder eine Herausforderung. Aber dass man tatsächlich so tief gehen kann, das ist wirklich der Befreiungsschlag, würde ich mal sagen.
Unbedingt. In meiner Sprache ist das sozusagen die Königin oder der König. Also ich nenne das gern das Geburtsrecht, wieder König zu sein oder Königin. Das begleite ich dann mit physischen Übungen auch, ne? Also erstmal mental wird das erklärt, wie ich in die Königin oder den König komme. Das ist der Archetyp, der hinter der Freude steckt. Mhm. Und auch bei den anderen Gefühlen, wenn ich die nicht bewerte als negativ, dann sind die ja kraftvoll. Also zum Beispiel die Wut, das ist die Macherenergie, die Unternehmerin, die Kriegerin auch. Wenn ich muss ja auch vielleicht mit Lieferanten verhandeln und eine Grenze setzen oder ne, da brauche ich unbedingt einen professionellen Umgang mit meiner Wutenergie. Oder die Traurigkeit, das ist der Archetyp der Kommunikatorin oder des Kommunikators. Und ich brauche einen guten Zugang dazu, einen professionellen Erwachsenen. Ne? Ich sage natürlich nicht, wie auf dem Spielplatz, wir verhalten uns wie die Kinder, sondern was uns leider in der Schule und in der Uni und überall nicht beigebracht wird oder in Ausbildung ist, wie gehe ich denn ganz natürlich erwachsen mit dem Fühlen um? Und wenn ich diese Energie freisetze, dann entstehen bessere Gespräche zwischen Kollegen, zwischen Chef und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und Chefin. Und das ist eine ganz wertvolle Ressource. Und wenn die Unternehmen das erkennen oder erstmal die Führungskraft oder die Person, die zu mir kommt, dann ist schon der erste Schritt in Richtung König oder Königin. Weil wenn ich dann mir erlaube, auch diese vermeintlichen negativen Gefühle als neutrale Information zu sehen und anzunehmen, dann komme ich ja auch wieder in meine Kraft. Und die Angst zum Beispiel, da bringe ich mir das Beispiel der Schauspieler. Also Lampenfieber ist auch eine Form von Angst. Und ich weiß, dass manchmal sehr erfahrene Schauspielerinnen oder Schauspieler noch sagen, ah, wenn dieses Lampenfieber doch mal nicht wäre. Das habe ich jetzt, ich mache das seit 60 Jahren oder 50 Jahren und immer noch ist da diese Angst. Und die braucht es, weil dahinter ist der Archetyp des Gestaltenden, Kreativen. Und das braucht auch jeder gute Coach oder Trainer, wenn er in eine Runde geht mit neuen Menschen. Oder du, wenn du hier den Salon kreierst, wirst das kennen, weil du ja nicht weißt, was da durch die Tür kommt und wie die Interaktion sein wird in der Gruppe. Und
genau, und es hilft ja auch, also genau dazu eben auch wach zu sein. Mhm. Wach und aufmerksam zu sein. Genau. Und aber entscheidend ist, dass man das, dass die Angst dann nicht so groß wird, dass man gehemmt wird.
Genau, also wenn ich Angst vor dem Fühlen habe, ne, dann ist das ja manchmal ein bisschen wie eine Todesangst. Und dann ist natürlich wie das Pferd vor dem Hindernis. Mhm. Und dann kann keine Happy Baby-Stellung entstehen, dann kann auch keine Königin dabei rauskommen. Das heißt, ich muss erstmal, und deshalb, du sagtest vorhin, Prozess. Mhm. Eine solche Begleitung, je nachdem, wo jemand steht und wie viele Jahre da schon Gefühlsverbot war. Mhm. Und das hat ja auch Konsequenzen bis hin zu, dass die Menschen krank werden. Ne? Also das ist deswegen diese Bücher heute oder vieles, was geschrieben wird, sehr, sehr Kluges von Menschen, die eben jeden Tag in Kliniken mit Menschen an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten. Die wissen das, dass Gefühle per se keine Krankheit sind. Wenn ich aber anfange zu unterdrücken und das lange genug, ich nenne das Gefühlsschleim, Zumindest so habe ich es gelernt in meiner Ausbildung. Und das war wirklich so, das ist so. Dann kann ich das sozusagen an den Symptomatiken feststellen. Wenn mir dann eine Führungskraft erzählt, ich fühle mich irgendwie so gelähmt oder ich ziehe mich immer zurück, dann weiß ich ganz genau, welche Gefühle da involviert sind und was da vermengt wurde. Und dann können wir anfangen zu schauen, was im Beispiel, was macht denn zum Beispiel traurig oder was erzeugt Angst. Natürlich hat eine Führungskraft niemals Angst, ne?
Nein, natürlich nicht.
Das ist dann eben ein Weg, dahin zu kommen, dass wir das umschreiben.
Einfallsrespekt.
Genau, sehr schönes Wort.
Ja. Also ich finde es super spannend, dass du das Königin und König nennst, weil wir, wenn wir ein Branding machen, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so wusstest, arbeiten wir genau mit diesen Königsgefühlen.
Wusste ich nicht.
Also tatsächlich muss die Kommunikation eben diese Königsgefühle auslösen. Mhm. So, und da gibt es eben, wie du auch schon genau gesagt hast, also eben mehrere Königsgefühle, die man da, also du hast das mit Archetypen beschrieben und ich setze jetzt nochmal oben eins hinten dran, nicht oben drauf, aber hinten dran. Also Archetypen, das wäre für uns so die Zielgruppenorientierung. Aber die Gefühle, da gibt es eben auch etwas mehr als eine Handvoll Königsgefühle, die gelebt werden wollen. Die Menschen lieben zu leben. Und das ist eben eine Typsache. Und dem wird das Branding letzten Endes untergeordnet. Mhm. Also man kann es nicht rückwärts aufzäumen, das Pferd, sondern man muss es wirklich von der Tiefe herauf aufbauen, um dann nachher diese Gefühle zu erkennen, also um sie herauszumodellieren, analytisch zu erarbeiten. Da gibt es eben entsprechend Wege dahin. Mhm. Aber ich fand es super witzig, dass du gerade genau das so auch benannt hast. Ja, total spannend. Ich möchte nochmal zu dir zurückkommen zu deiner, wo du sagst, so, was war eigentlich jetzt so deine größte Herausforderung unternehmerisch betrachtet? Kannst du da nochmal einmal was mitgeben, auch für diejenigen, die uns jetzt hier und heute zuhören?
Ja, das war sicherlich dieses meiner inneren Weisheit vertrauen, würde ich heute sagen. Ne? Damals hätte ich das jetzt so nicht gesehen, aber ich war damals wirklich so unterwegs, dass ich dachte, es gibt einen Beruf. Hm. Also Berufung oder sowas, das war mir kein Begriff. Und es war wirklich, heute verstehe ich das Wort, es war wie ein Ruf. Also es ereilte mich, es war eine Zeitdauer, über die dieser Ruf erfolgt. Es waren so kleine, leise Stimmen zunächst. Oder bestimmte Hinweise, würde ich heute sagen. Und da zu sagen, ich vertraue mir, ich bin in Kontakt erstmal mit mir selber, das war die größte Herausforderung. Also nicht, was denken die anderen und ist das auch okay, was ich hier tue. Weil wie du dir denken kannst, haben mich viele Leute gefragt, warum ich so verrückt bin. Mhm. Der Begriff war ja nicht mal bekannt. Also was ist das überhaupt? Und kann man damit Geld verdienen? Und da kamen so viele Widerstände und auch natürlich gespiegelt meine eigenen Widerstände und Fragezeichen. Und irgendwo habe ich damals, und sicherlich durch dieses einschneidende Erlebnis mit meinem Vater, so diese Stimme in mir gehabt, die gesagt hat, wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie erfahren, ob da nicht dein Weg wäre. Und das war ja dann ein Weg, das hat eine Weile gedauert. Mhm. Und erstmal im Nebenberuf und ganz da gibt's ja unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Menschen, die sehr viel mutiger sind, die das gleich komplett machen. Oder manchmal hilft das Leben mit, ne? Dann verliert jemand seine Stelle und wird dadurch wachgerüttelt. Das war ja bei mir nicht. Das hat's ja gerade so schwer gemacht, ne? Dass ich da gerne hingegangen bin, dass ich sehr viel Wertschätzung hatte. Und nichtsdestotrotz gegen all diese Unruf, auch gegen die verlockenden Angebote, ne, so der Bereich international, der auf dem Tablett lag, ne, und den ich zur Disposition geben musste, zu sagen, ja, ich fange nochmal an und ich lasse auch eine Menge Geld zurück und ich lasse auch eine sichere Bank zurück, also im übertragenen Sinne, und einen vorgezeichneten Weg und ganz viele andere Dinge und auch ein, ja, vielleicht eine Reputation und all das, was man auch so im Freundeskreis oder Familienkreis dann da dran klebt, ne. Das war, glaube ich, so dieses, Weil du weißt es selber, du bist lange Unternehmerin. Das ist ja nicht so, dass man über Nacht Unternehmer ist und dann fluppt das alles. Du fängst ja dann erstmal an. Also eigentlich fängt es, ich habe gestern sowas Spannendes gehört. Da sagte jemand, er würde seine jungen Rechtsanwälte immer begrüßen in der Kanzlei mit den Worten, jetzt fängt eure Ausbildung an. Und die werden immer ganz enttäuscht. Und so ähnlich ist das ja auch.
Alte Schule.
Ne? Also ich habe bei null, also gefühlt, wieder bei Adam und Eva angefangen, durfte erstmal auch eine, also ich sage immer, das Angestellten-Sein oder die Angestellten-Denke loslassen lernen. Das fing beim 9-to-5, also ich habe ja nie 9-to-5 gearbeitet, aber Montag bis Freitag. Und nur so diese Denke loszulassen.
Wobei, also dieses hohe Maß an Verantwortung, das hat wurde ja schon vorher abverlangt. Mhm. Definitiv, sonst hättest du auch nicht diese Positionen dann bekleidet. Mhm. Das war ja schon mal sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Und der Mutfaktor, der wohnte dir auch definitiv inne, den hast du dir nicht erst angeeignet. Also ich würde mal schon sagen, dass das war. Und dieses Reflexionsvermögen, was du sagtest, also in sich zu gehen und auf die innere Stimme zu hören, also die Kombi aus einem hohen Verantwortungsgefühl, Mut und Reflexion, würdest du sagen, damit kann man, das wäre schon mal so eine gute Grundausstattung, um so eine Herausforderung zu meistern?
Mit Sicherheit, und auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, auch immer wieder aufzustehen. Also ne, so, das ist ja nicht so, dass das beim ersten Versuch funktioniert, und das gilt auch vielleicht nicht nur für Unternehmertum, sondern für unternehmerisch sein. Also ich wünsche mir ja auch in Konzernen oder in mittelständischen Unternehmen, dass Menschen unternehmerisch denken, wenn sie angestellt sind und nicht nur, wenn sie selber der Unternehmer oder die Unternehmerin sind. Also unternehmerisch sein bedeutet ja auch wirklich etwas unternehmen und mal einen ersten Schritt tun. Und das ist es vielleicht. War schon immer ein bisschen abenteuerlich. Pippi Langstrumpf war schon immer meine Figur der Kindheit. Ich habe sicher schneller hier geschrien als andere und war bereit, mir da auch mal, keine Ahnung, so ein bisschen, ja, ein Feedback zu holen, was nicht immer angenehm war. Nichtsdestotrotz auch da zu sagen, ich gebe nicht sofort auf, und wenn ein Weg nicht funktioniert, dann schaue ich nach dem nächsten. Das ist vielleicht etwas, was ich…
Also wir packen noch in diesen Koffer hin zu Hartnäckigkeit, Ausdauer, auf jeden Fall definitiv Ausdauer.
Ja, und Offenheit, ich würde sagen eher, also Hartnäckigkeit sicher ist mir fast zu hart, sondern ich würde heute eher sagen, so ein bisschen weiblicher, ein lebenslanges Lernen. Also Lernbereitschaft, Entwicklungsbereitschaft, das ist das
Klare. Neugierde.
Neugierde, ja. Wissbegierigkeit auf allen Ebenen. Das Ausprobieren. Also ich wusste damals ja auch nicht, wie komme ich denn jetzt an Kunden. Also das ist ja so ein Teufelskreis, wenn du neu bist, du hast noch keine Referenzen, glaubst aber, diese zu brauchen, um einen Kunden zu bekommen. Und dann wird das so zum Teufelskreis. Wo soll ich denn anfangen? Oder dann setzt du dich hin und sagst, ja, ich brauche erstmal einen Flyer oder… Meistens kommt ja, ich brauche jetzt meine Ausbildung, und ich hatte ja schon ganz, ganz viele, und ich werde nie vergessen, wie besagter Coach so damals zu mir sagt, der hat selber Ausbildung verkauft, der hat ein tolles Institut, also ich hätte sofort bei ihm gebucht, und der hat mir Ausbildungsstopp erteilt. Er hat gesagt, Ihr Rucksack ist so randvoll, Sie haben schon so viel gemacht, Sie fangen jetzt erstmal an und dann legen Sie ganz gezielt nach. Natürlich
sehr clever.
Gab es ganz viel Basisarbeit, aber das war wichtig, dieser Hinweis, weil ich glaube, das ist so ein Phänomen, was viele von uns haben, erstmal das so, bevor ich den Mut habe, loszulegen, ja, die Ausrede, ich brauche noch dies. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen Ausbildung, ich bin selber gut ausgebildet. Nur wenn es ich sage heute, jede Ausbildung sollte dann auch in Umsetzungsenergie folgen. Also das muss ja auch geübt werden, was ich da lerne. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, gerade am Anfang. Einfach mal machen. Ich erinnere einen Kollegen, der sagte, ja, ich gehe da ohne große Konzepte rein. Und ich jongliere da große Säle mit 50 Leuten. Und ich habe ihn bewundert damals und habe gesagt, wie machst du das? Ne? Du bist immer so leichtfüßig unterwegs. Und er sagte, du Hilde, glaub mir, die ersten 2 Jahre habe ich also auch an meinen Konzepten geklebt aus den Ausbildungen. Und dann wurde das immer weniger angstbesetzt, und du kannst es nur machen. Also du kannst es nur lernen, wenn du Workshops machst. Und ich habe mittlerweile hunderte gemacht, so hatte er dann berichtet. Und ich wollte es wirklich nicht glauben. Und heute kann ich das bestätigen, egal ob du jetzt one-on-one arbeitest oder.
Ja, und es wird ja oft gesagt, beziehungsweise es gibt ja auch gerade Statistiken darüber, dass Frauen noch viel mehr sich gerne vorbereiten und abhängig sind von, ich sag mal, von ihrem Glauben, abhängig zu sein von ihrem Notendurchschnitt oder von ihrem Abschluss oder von den Ausbildungen oder und so weiter. Je mehr man aber, also unabhängig von den Statistiken, wenn du mal reinhörst in die Webinare, die gegeben werden für ein neues Terrain des jeweiligen Unternehmers, Freelancer, Solopreneur, was auch immer, sind es genauso auch Männer, die genauso auch in diesen Vorbereitungen stecken und an ihren, wie du gerade so schön sagtest, an ihren Konzepten kleben und wirklich diese 100% perfektionistisch gerne in Vorleistung gehen wollen, bevor sie dann endlich damit rausgehen. Wie so auch viele im Marketing diesen Ansatz haben, nein, es muss erst die Webseite fertig stehen, die muss, es muss und die muss auch zu 100% perfekt sein und erst dann kann ich Vertrieb machen. Nee, das ist Quatsch. Also, und das sage ich jetzt als Marketing-Expertin. Ja, aber es ist Quatsch. Weil es gehören viele Dinge dazu, die man jeder in seinem Radius Vertrieb machen kann, Marketing machen kann. Da braucht man keinen Online-Marketing-Sales-Prozess, keine Automation und so weiter. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Es gibt viele andere Dinge, wo man wirklich noch händisch damit arbeiten kann, also gerade diejenigen, die sich da noch nicht so weit vorwagen oder die vielleicht auch als Solopreneur gerne bleiben möchten. Mhm. Ja, also die sich auch dazu entschließen, dann ich möchte kein Unternehmen gründen mit 30, 100 Angestellten, das ist nicht meine Zielaufgabe, sondern ich bin Berater oder eben Coach oder Trainer oder was auch immer, gibt dann noch zig andere Berufe dann. Und ja, da finde ich das super wichtig, dass man sich da Zug um Zug, wie du es gerade auch beschrieben hast, aufstellt. Das heißt also, dass man natürlich vorbereitet ist und eine gute Ausbildung hat, ganz klar. Aber rausgehen und üben und machen und ins Gespräch kommen, Leute anrufen, Hände schütteln, das ist das, was nachher dann wirklich, also geht auf Vertriebsebene ganz genauso auch weiter. Also ob ich nun inhaltlich an Konzepten arbeite oder ob ich ein Marketing aufsetze, an der Stelle jetzt mal für kleine Unternehmen und so. Ja, jetzt habe ich viel geredet, aber ich war gerade bei meinem eigenen Wort hängen geblieben, nämlich der Perfektionismus. Mhm. Und der Perfektionismus, der ist ja gerne und das ist ja im Grunde genommen, schlägt genau in diese Kerbe hinein, wo du gesagt hast, also bitte doch nicht jetzt 100% Konzept vorbereiten, einfach machen, steht einem gerne mal im Weg. Also kann ja auch gerne mal ein Muster sein, was es braucht, irgendwie dann dieses Muster auch anzugehen. Mhm. Gerade auf Führungsebene, im Leadership, auf der Ebene, in der du tätig bist, sammeln sich wahrscheinlich noch viel mehr Menschen, die diesem Muster schneller mal unterliegen, als sagen wir mal in anderen Bereichen.
Unbedingt, weil da ist ja, also wir sind zum einen eine Leistungsgesellschaft, also da ist natürlich schon, das fängt ja auch wieder in der Schule an, ne, das Streben nach guten Noten und das eingeordnet werden in Kategorien. Mhm. Ich hatte gerade Abiturstreffen und da wurden einige Leidensgeschichten geteilt und heute können viele drüber lachen, weil sie heute Ärzte sind oder Rechtsanwälte oder irgendwie diese Zeit überwunden haben und nichtsdestotrotz sind da Dinge hängen geblieben, ne? Und dieses Streben nach Perfektion, das ist natürlich bei Menschen, die sehr erfolgreich sind, oft ein zugrunde liegendes Konzept, weil das ja etwas ist, um auch der Welt zu zeigen, ich bin ein Guter oder ich bin okay oder ne, ich erfülle Daddys oder Mamis Wünsche oder das, was Schulsysteme oder andere Systeme von mir verlangt haben. Und grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, nach Perfektion zu streben. Schräg wird es dann, wenn ich sozusagen zwischen einem Ist und einem Soll keinen Spielraum mehr lasse. Also wenn ich sofort alles nur noch perfekt können möchte, also wenn soll gleich muss ist, das ist dann ein Getriebensein. Dem liegt dann oft zugrunde so ein, ne, ein Psychiater sagte mal, da liegt drunter ein inneres Dogma, was heißt, Liebe wird durch Leistung erworben oder verdient. So, und das ist natürlich dann ein Antreiber, da ist es dann nie genug. Wenn ich immer auf der Suche nach Liebe Leistung bringe, dann glaube ich vielleicht, obwohl ich schon für andere ganz oben angekommen bin, ich muss noch mehr machen und dann muss ich vielleicht noch größer, also noch mehr Macht bekommen oder ich muss noch mehr leisten und dann brauche ich noch drei weitere Positionen nebenher oder dann wird das auch aufs Private ausgeweitet. Ne? Dann muss ich auch die schönsten und besten Kinder haben und die müssen auch so weitermachen und das tollste Haus und das schickste Auto und überhaupt. Also dann kann ich mich nicht mehr an einem schönen Haus erfreuen, sondern dann muss es, ne, oder das schönste Boot, das tollste, also der schönste Gegenstand sein. Und dann ist das ganze Leben das Leben eines Getriebenen. Und das ist der Unterschied. Ne? Wenn ich sage, ich mag es makellos und ich freue mich daran, wir sind wieder bei der Freude. Ne, wenn ich so in dieser Königin-Energie bin, why not? Also ist doch schön, wenn das, ne, wenn etwas nett ist, so wie dein Salon zum Beispiel. Ja. Und deine Gestaltung, die ist ja sicherlich auch. Also ne, du hast sicher auch diese Freude dabei und möchtest es sehr schön und rund. Das ist ja spürbar. Nur das ist ja nicht ein Getriebensein. Das ist ein Wunsch nach einem.
Nach Ausleben.
Nach Ausleben eines großen Ganzen. Und das ist der Unterschied für mich. Und es fängt immer dabei an, das zunächst mal zu erkennen. Und es fängt damit an, zu schauen, leidet ein Mensch unter seinem Perfektionsstreben oder ist es dieses, was wir gerade beschrieben haben von dir, du lebst dich in deiner Kreation aus. Und das sind zwei, so für dich ist das ein Soll, ich könnte mir vorstellen, ich mache den Salon nochmal anders oder ne, so, eine Freude dabei und ein kreatives, eine Vision vielleicht auch, ne, und bei jemandem, der so angetrieben ist, der würde sagen, geht gar nicht, ich mache das nicht, wenn das nicht das Beste und Tollste und oder der würde die oder ich sage immer der, also die sind ja auch viele Frauen, würde sich so wie selber geißeln dafür, dass es nicht, dass mal irgendwo etwas nicht rund ist.
Ja, das sind dann auch, die entschuldigen sich dann ja auch schon fast.
Auch das höre ich ganz, ganz oft. Ja. Also,
das tut mir leid, ich habe jetzt gerade die Milch gar nicht richtig aufgefüllt.
Ja, so ungefähr. Und da denke ich immer, ich bin doch hier nicht in der Schule, ich bin nicht die Lehrerin, das ist Augenhöhe. Und das ist oft dann der erste Schritt zu arbeiten.
Erstmal genau, und das Augenhöhe ist dieser Hemmschuh, ne? Das ist das, was ich jetzt meinte auch. Ja, genau.
Ja, das ist auch so Zentrum abgeben. Dann versucht jemand, mich zur Autorität zu machen, die ich gar nicht haben will. Also ich arbeite ja mit erwachsenen Menschen auf Augenhöhe und die Verantwortung für diese Schritte, die sie gehen, tragen sie ja selber. Ich kann ja nur Begleiter sein und helfen, Türen zu öffnen. Aber durchgehen, deswegen gebe ich auch keine Ratschläge, sondern ein Buffet an Möglichkeiten. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Und ob das dann umgesetzt wird oder nicht, das entscheidet die Person selber. Das ist ihr Leben.
Hilde, was für ein wundervolles Schlusswort. Besser hättest du es nicht treffen können. Ein Buffet an Möglichkeiten. Ich liebe es. Und dann auch noch die freie Auswahl. Und ja, ich will dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.